Segne euch allen. Heute stehe ich mal wieder im Licht. Ich muss mich also weiter nach links begeben, dann strahlt mich der Beamer nicht ganz so an. Der ist mir leider heute in den Augen. Gut. Ich möchte uns den heutigen Predigttext lesen. Ihr dürft gerne dabei sitzen bleiben, da er auch etwas länger ist. Aus dem Römerbrief, aus dem 11. Kapitel, die Verse 1 bis 16. Da schreibt Paulus: Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht: Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sondern ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Und David spricht, Ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hat, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Lasst uns beten. Herr, du bist einfach wunderbar. Wer zu dir kommt, den stößt du nicht hinaus, und wen du erwählt hast, den weißt du nicht von dir, denn du bist so voll Liebe und Treue. Möchten dich bitten, dass du uns diesen Text aufschließt und zu uns redest heute Morgen. Amen. Was für eine Einstiegsfrage. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Was für eine Frage. Stell dir das mal vor, da ist ein Gott, der sich ein Volk ausgewählt hat und dann stößt er es von sich. Das ist das, was hier in diesem Wort drin steckt. Da kommt jemand zu Gott und er stößt ihn weg. Geht das? Verträgt sich das mit deinem und meinem Gottesbild? Also wenn du dieses Gottesbild hast, dann hoffe ich, dass dieser Text heute sehr, sehr heilsam ist. Weil was für eine grausige Vorstellung. dass Gott, der mir gesagt hat, ich liebe dich, dann wieder sagt, weg. Was für eine Vorstellung. Kann Gott den verstoßen, den er erwählt hat? Ich musste eben, als ich da saß, spontan an Johannesevangelium denken. Da heißt es in Johannes 6, Vers 37, Johannes 6, 37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lass uns das mal über diese Predigt schreiben, bitte. Ist nicht hier auf der Folie drauf. Aber so ist Gott. So ist Jesus. Und so ist natürlich auch schon Gott, derselbe Gott im Alten Testament. Es heißt in Psalm 94, Vers 14, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. 1. Samuel 12, 22, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Eben in Jeremia 33 haben wir gehört, Gott hat einen Bund mit Tag und Nacht geschlossen. Schöne bildliche Sprache. Das heißt, das funktioniert. Oder habt ihr schon mal erlebt, dass Tag und Nacht nicht funktioniert haben? Das besteht auf ewig, solange es diese Welt gibt. Und genauso sicher, wie das funktioniert, Tag und Nacht und alles, was Gott eingerichtet hat, so sicher wird Gott sein Volk nicht verstoßen. John MacArthur schreibt, trotz Israels Ungehorsam hat Gott sein Volk nicht verworfen. Das ist so groß und wunderbar. Aber so ist Gott. Trotz Israels Ungehorsam, und davon haben wir ja in den Kapiteln 9 und 10 einiges gehört, hat Gott sein Volk nicht verworfen. Paulus stellt diese Frage an den Anfang. Er beantwortet sie, das sei ferne, auf gar keinen Fall, das kann überhaupt nicht sein. Nächste. Und dann nennt er drei Gründe, weshalb Gott sein Volk ganz sicher nicht verstoßen haben kann. Das finde ich auch so toll an Gott, muss ich mal an der Stelle mal sagen. Da wird nicht nur eine Aussage hingestellt, sondern du kriegst gleich noch eine Sicherheit. Schau dir das an, so ist Gott. Drei Gründe, die zur Zeit des Paulus dafür sprechen, sein Volk Israel ist von Gott nicht verstoßen. Bitte die nächste. Der erste Grund ist Paulus selbst. Da heißt nochmal Vers 1, jetzt vollständig. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamins. Das ist der erste Grund, den er angibt. Gott hat sein Volk nicht verstoßen wegen mir, Paulus. War ich erstmal ein bisschen überrascht. Aber das kommt als erste Begründung. Paulus, der Abraham seinen Vater nennt, hat Jesus Christus als jüdischen Messias und Heiland und Herrn und König angenommen. Das ist der erste Beleg, dass Gott nicht das ganze jüdische Volk verstoßen haben kann. Das geht nicht. Und das als jemand bei Paulus, der die Gemeinde, ja eigentlich, der Jesus radikal und blutig verfolgt hat. Ihn hat Gott herausgerettet aus dieser Dunkelheit. Und das ist der beste Beweis. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Es gehen nicht alle in die Finsternis. Nicht alle haben taube Ohren und blinde Augen. Es gibt zur Zeit des Neuen Testaments immer wieder, werden erwähnt, Juden, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, haben wir ein Kapitel vorher gelesen, dass sie, Römer 10, Vers 2, Eifer für Gott hatten, aber ohne Einsicht. So war ja Paulus auch gewesen. Und dann kommt es zu der Einsicht, die wird, finde ich, am besten an Pfingsten, in der Pfingstpredigt deutlich. Da sagt Petrus: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Stell dir vor, du bist Jude zu dieser Zeit und bekommst das gesagt. Der, den Gott zum Herrn und Christus gemacht hat, der, auf den ihr wartet, den habt ihr gekreuzigt. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wie vielen ging es damals mitten durchs Herz? Und sie wollen raus aus dieser Verlorenheit. Was sollen wir tun? Und der Petrus antwortet: Kehrt um, glaubt, lasst euch taufen, nehmt diesen Jesus an. Ja, es sind Zahlen genannt im Neuen Testament. Apostelgeschichte 2, gleich nach der Predigt, 3000 Menschen kommen zur Gemeinde dazu. Das sind alles Juden. Apostelgeschichte 4 wird genannt, 5000 Männer, alles Juden. Paulus, wenn ich durch die Apostelgeschichte gehe, geht erst zu den Juden. Juden kommen zum Glauben. Im Neuen Testament kennen wir keine einzige rein heidenchristliche Gemeinde. Es sind immer Juden dabei. Juden, die an Jesus glauben. Heute sehen Gemeinden anders aus. Haben wir einen Judenchristen heute Morgen da? Ja. Ganz minimale Minderheit auch in unseren Kreisen. Nochmal die nächste Folie bitte. Aber es gibt heute wieder messianische Juden. Juden, die an den Messias Jesus glauben, aber Juden bleiben. Sie glauben in vollem Sinne an den jüdischen Messias Jesus, so wie es die ersten Christen getan haben. Die ersten Christen sind alles Juden, Tausende, die an ihren Messias Jesus glauben. Ich habe Zahlen rausgesucht, wie viele es denn heute gibt, denn es sind nicht so sehr viele. 150.000 auf der ganzen Welt. Jesusgläubige Juden, 150.000. Ist eigentlich gar nicht so wenig. Aber bei 16 Millionen Juden in etwa, vielleicht sind es auch etwas weniger, 15 Millionen. Es gibt sie wieder. Und das ist Beweis, so wie es Paulus damals Beweis war, dass Gott sein Volk Israel nicht verstoßen hat. Und ich freue mich riesig über die. In Israel gibt es ungefähr 5000 von 6,3 Millionen Juden. 5000 von 6,3 Millionen ist nicht so viel. Und doch freue ich mich riesig über sie. Und auch hier in Deutschland gibt es in etwa 1000 messianische Juden, wie man sie auch nennt, an Jesusgläubige Juden, von 117.000 Juden in ganz Deutschland. Traurig oder froh? Ihr guckt ein bisschen betröppelt. Das ist ein Beweis, ein Grund, dass Gott sein Volk Israel nicht verstoßen hat. Ich freue mich riesig über die. Und natürlich könnten es viel, 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 viel mehr sein, würde ich mir wünschen. Mal schauen, was Gott noch vorhat. Eine Zahl, die ich nicht genannt habe, hier in Amerika sind am meisten, in den USA, da sind es ungefähr 100.000. Da hat es auch viele Juden, ja. Aber 100.000 klingt schon ganz gut. Ein zweiter Grund: Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Zuvor ersehen, so die Schlachterübersetzung oder die Elberfelder, zuvor erkannt, Luther, zuvor erwählt hat. Es geht einmal um Erwählung. Gott hat sich da ein Volk ausgesucht. Und es geht um Erkennen. Erkennen in dem Sinne nicht nur Wissen, sondern wirklich kennen, Beziehung haben. Erwählung. Ich mag sehr die Verse im 5. Buch Mose, im 7. Kapitel, wo Gott zu Israel spricht, dieses Volk, das damals gerade erst angefangen hat. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Bevor zwei Gründe genannt werden, warum Israel erwählt wird, wird erstmal ein Nichtgrund genannt. Nichtgrund. Nicht, weil er größer wird. Auch das ganz, ganz wichtig. Keiner von uns, die wir heute Morgen hier sind, ist von Gott ausgewählt, weil er irgendetwas an sich hätte, was besonders wäre. Also ich jedenfalls nicht. Nein. Genauso wie Israel das Kleinste unter allen Völkern ist, wie er es hier nennt, ist es auch bei uns. Es wird dann deutlich, dass es zwei Gründe gibt, dass Gott erwählt. Der eine ist Liebe. Der andere ist Treue Gottes. Er hat euch erwählt, weil er euch geliebt hat. Es ist doch immer wieder so unfassbar, dass Gott Menschen liebt. Wie kommt Gott dazu? Könnt ihr mir das erklären? Wie geht das? Sind wir so liebenswert? Wohl kaum. Und doch ist es eine der wunderbarsten Tatsachen. Gott liebt dich und mich. Das kann man nicht fassen. Aber es ist eine Tatsache. Kann man jemand von sich stoßen? Kann man jemand vergessen, den man liebt, den man wirklich liebt? Bei Menschen kommt das vor. Kann man sich fragen, ob die Liebe so echt ist. Bei Menschen kommt es vor, dass wir Menschen sagen, ich liebe dich und stoßen sie doch von uns. Vergessen sie und was immer auch. Menschen tun das, Gott nicht. Jesaja schreibt in Kapitel 49, jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen. Also da ist richtig Freude da, Jubel. Warum? Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Das ist doch manches Mal unser Lebensgefühl, als hätte Gott uns vergessen. Diese Zusage, nein, Gott vergisst nicht, er tröstet, er erbarmt sich seiner. Und dann geht es hier weiter, wo ist der Vers? Entschuldigt, ich bin ein wenig irritiert. Vergesst die Anmerkung, ich finde den Vers nicht. Zweiter Grund, warum Israel erwählt wird, das ist Treue Gottes. Er hat euch erwählt, damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Was hat er geschworen? Schon zu Abraham. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Da sind wir in Genesis 12. Wie sieht's da aus mit dem großen Volk? Gar nichts. Der Abraham hat noch nicht mal einen einzigen Sohn. Und Gott sagt ihm zu, ich mache dich zu einem großen Volk. Und dann kommen weitere wunderbare Verheißungen. Ich will dich machen wie den Sand am Meeresufer. Ich will dich machen wie die Sterne am Himmel. Und er hat immer noch keinen Sohn. Das ist die Treue Gottes, dass Gott das aber durchführt. Und dann ist das Volk da und Gott sagt, ich habe dich erwählt, weil ich das versprochen habe, geschworen habe, zugesagt habe. Ich bin so froh, dass unser Gott absolut zuverlässig ist. Dass er nicht heute so sagt und morgen sagt, oh nee, ich habe es doch anders gemeint. Das gibt's bei Gott nicht. Das gibt's auch bei uns Menschen, leider. Aber nicht bei Gott. Bei Gott ist das, was er zusagt, felsenfest. Und wenn er gesagt hat, ich will dich zu einem Volk machen und ich habe dich erwählt, dann gilt das. Ein dritter Grund. Gott hat schon früher einen Rest gelassen, übrig gelassen. In allen, selbst den dunkelsten Zeiten, blieb ein Rest vom Volk Israel übrig. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, Vers 2, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Was war da geschehen? Ein Kapitel, wir sind in 1. Könige 19, ein Kapitel vorher, 1. Könige 18, auf dem Karmel, auf diesem Bergrücken, ein langer Bergrücken, da oben wunderbar, auf der einen Seite 450 Baalspriester, auf der anderen Seite ein kleiner Elia. Und Gott steht so toll zu ihm. Da betete der Elia, erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ich würde mir wünschen, dass hier vorne mal jemand so vollmächtig steht, dass wir alle auf die Knie gehen, vor Gott auf der Erde liegen und sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Was für eine Vollmacht, die der Elia erlebt hat. Was für ein Wirken Gottes durch diesen Gottesmann. Und am nächsten Kapitel, da wo wir jetzt hier sind, 1. Könige 19, ist eine kleine, unbedeutende, götzendienerische Königin hinter ihm her. Isebel, und er läuft davon, ich will sterben. Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben. Wie kann ich so einen Sieg erringen und dann davonlaufen? Ich finde mich bei dem Elia so gut an der Stelle. Meine Siege sind nicht so groß wie die von Elia. Deine vermute ich auch nicht. Aber wir haben Siege mit Jesus erlebt, denn er ist treu. Und wir erleben immer wieder Siege mit Jesus, wo er überwindet, wo er Sieg schenkt. Wunderbar. Und im nächsten Moment fühlt man sich immer wieder allein gelassen. Ich allein bin übrig geblieben. Gott sieht das anders. Vers 4, was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Ist doch was anders, großer Unterschied zwischen keiner ist Gott treu geblieben und immerhin 7000. 7000 ist nicht, wenn du ein ganzes Volk nimmst, ist nicht riesig. Aber zwischen keiner und 7000 ist sehr, sehr viel Unterschied. Wie oft ist ein Riesenunterschied, wie ich in meiner Verlassenheit und Verzweiflung, so zumindest fühle ich so manches Mal, die Welt sehe und wie Gott sie eigentlich sieht. Warum ist dieser Rest, Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Was war der Rest zur Zeit von Elia? Es waren die, die diesen Götzen, den Baal, den Hauptkonkurrenten des Gottes Israels, nicht geküsst haben, nicht verehrt haben, die nicht den 450 Baalspriestern nachgelaufen sind, die nicht im Baalstempel in Samaria geopfert haben und so weiter und so fort, sondern die Gott treu geblieben sind, egal wo der Mainstream hingelaufen war. Mich hat es sehr getroffen, Ulla, was du eingangs gesagt hast. Eine Verschiebung weg von Jesus hin zu einem Gott, der gar nicht mehr so richtig biblisch ist. Ich sage es mal mit meinen Worten. Hat mich sehr getroffen. Das ist das, was wir hier auch im Text haben. Tja, manchmal fühle ich auch, das ist eine dunkle Zeit und ich fühle mich sehr allein. Aber hier steht, dass damals 7000 Baal nicht geküsst haben. Wie viele Christen in dieser Stadt, in Bonn, küssen Baal nicht? Das sind nicht nur 7000, das sind viel, viel mehr. Und in Deutschland sind das glücklicherweise Tausende, die genauso Jesus nachfolgen, wie wir das auch tun. Und das finde ich einen großen Trost. Auch mitten in einer geistlich dunklen Zeit hat Gott seine Leute. Das ist das, was Israel in seiner Geschichte, das Alte Testament hindurch, immer wieder erlebt hat. Ein Rest ist übrig. Gott löscht nicht alles aus. Einige und zu manches Mal sogar viele bleiben treu. Das ist auch Evangelium. Ich bin nicht allein gelassen. Das ist ein großes Thema im Buch Jesaja. Ich würde heute am liebsten mit euch durch Jesaja gehen. Hoffentlich ein anderes Mal. Wie war das, als der erste Tempel, der Wohnort Gottes, zerstört worden ist, 586 vor Christus? Ein Rest bleibt im Land. Es gibt immer noch welche, die Gott treu sind. Mitten in diesem furchtbaren Gericht Gottes. Wie war das 70 nach Christus, als der zweite Tempel, der Tempel zur Zeit Jesu, zerstört wurde? Ein Rest bleibt im Land. Ein Rest ist da. Und da hat ja schon unser Rest, von dem Paulus hier in Vers 5 spricht, die jetzige Zeit, da hat ja schon ein Rest Jesus gefunden gehabt von diesen Juden. Tja. Übrigens, wisst ihr, wo wir im Festkalender Israels gerade sind? Der 9. Av steht, also Av ist ein Monat des jüdischen Kalenders, der 9. Av steht bevor, der ist kommenden Dienstag, ist der 1. August, oder? Ja. Der 9. Av steht bevor, das ist der Tag, wo sich Israel daran erinnert. Da war die Zerstörung des ersten Tempels. Da war die Zerstörung des zweiten Tempels. Und Gott ist doch treu. Das machen sie aber nicht nur an einem Tag, sondern davor ist schon eine dreiwöchige Trauerzeit, weil Gott nicht mit sich spaßen lässt, sondern auch Gericht geübt hat. Und doch treu bleibt. Das ist aber auch gleich der nächste Punkt. Mit Gott ist nicht zu spaßen. Ein Rest bleibt, aber ein Großteil ist verstockt. Wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Da habe ich vor 2 Wochen drüber geredet. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Das sind sehr, sehr harte Worte, oder? Harte Worte die wir schon beim Pharao im zweiten Buch Mose lesen, wo mehrfach steht, der Herr verstockte das Herz des Pharao, damit er nicht das tat, was Gott von ihm wollte. Wir lesen ganz ähnliche Worte wie das, was ihr hier angeschrieben steht. Bei Jesus, Matthäus 13, warum redet Jesus in Gleichnissen? Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die das sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herz verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Ist so Gott? Ja. Jesus sagt in Matthäus 23, wie oft habe ich euch versammeln wollen? Wie oft habe ich mich um euch gemüht? Wie oft habe ich euch ermöglichen wollen, dass ihr zu mir zurückkehrt? Und dann heißt es, und ihr habt nicht gewollt. Ja, Gott in seiner Liebe, wie lang geht er Menschen nach? Hausaufgabe, wer das vertiefen will, das Buch Hosea im Alten Testament. So eine Untreue Gottes und so eine Liebe Gottes. Gott geht nach, aber Gott ist kein Hampelmann. Jesus ist kein Hampelmann. Und wenn Jesus sich so lange, immer wieder, um sein Volk zu seiner Zeit gemüht hat, dann ist irgendwann auch Schluss. Und dann kommt es zu dem, was hier steht. Die übrigen, die nicht zu Jesus finden, die wurden verstockt. Geist der Betäubung. Gott gibt auch in die Verstockung. Das haben wir auch schon im Römerbrief im ersten Kapitel länger gehabt. Darf Gott das denn? Habe ich hier stehen? Darf Gott verstocken? Darf Gott einen Geist der Betäubung geben? Ist er dann nicht ungerecht oder lieblos oder wie immer man ihn nennen will? Der Werner hat vor einigen Wochen über Römer 9, Vers 18 gepredigt. So erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Ist Gott so? Denen, die falsch von Gott denken, ich sag's mal anders, denen, die ein falsches Bild von Gott haben, ist alles falsch, was Gott tut. Und manchmal ist unser Herz so finster, dass wir ihn sogar noch als ungerecht bezeichnen, wenn er gerecht ist. Ich habe an mich die Aufforderung gestellt, prüfe, wie du von Gott denkst. Kann ich einschätzen, ob Gott richtig handelt? Das ist ein ganz großes Thema unserer drei Kapitel, Römer 9 bis 11. Manchmal sitze ich über Gott zu Gericht. Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Und wer, den Gott ins Gericht gibt, könnte sagen, jetzt warst du aber ungerecht. Bei aller Treue Gottes, Gott ist kein Hampelmann. Ein letzter Punkt. Die Verstockung Israels soll zur Rettung führen. Gott hat sein Volk zurückgestellt. Wir werden noch mehr darüber hören bei der nächsten Predigt, denke ich. Und jetzt fragt Paulus, Vers 11, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Das ist ein tolles Wortspiel. Gestrauchelt, in Stolpern gekommen, aber nicht fallen. sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Wenn Israel hier strauchelt, zurückgestellt wird, ist das Segen für uns Heiden. Begreife, wer es wolle. Herzliche Einladung zu den nächsten beiden Predigten, die um dieses Thema gehen müssen. Denn unser Text gibt das vor. Ja, Gott stellt sein geliebtes Volk Israel zurück, uns Heiden zugute. Großer Gedanke, der hier kommt. Und dann sagt Paulus, denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Zur Eifersucht reizen, dann nimmt plötzlich die Gemeinde Jesu als Volk Gottes den Platz ein, den eigentlich das Volk Israel hatte. Da war das erwählte Volk. Und dieses Volk war Licht für die Nationen. An diesem Volk, das mit Gott leben sollte, hätten alle Nationen erkennen können, wie wunderbar Gott ist. Und jetzt hat Gott das von diesem Volk erstmal genommen, zumindest was das Volk als Ganzes angeht, und hat es der Gemeinde übertragen. Und dann stellt sich doch die Frage, was ist nun mit diesem zurückgesetzten Volk? Paulus geht es hier erstmal darum, in unserem Text, nicht was allein was in der Zukunft wird, sondern was ist mit jetzt heute? Da fällt dieses Stichwort zur Eifersucht reizen. Die Heidenchristen und die Judenchristen, die dazugehören, nehmen jetzt den Platz ein, den eigentlich Israel haben sollte. Ich habe eben von zweierlei geredet. Ich habe davon geredet, Licht für die Nationen, die anderen Völker, die anderen Menschen müssten an der Gemeinde merken, wie groß Gott ist, wie wunderbar Gott. Das war die Aufgabe Israels. Das ist der Punkt, wir haben heute ja kurz gestreift Erwählung. Wenn Gott Menschen erwählt, dann verpflichtet das. Dann sind wir Zeugnis für Gott. Dann sieht man an uns, wie Gott ist. Zu was war Israel erwählt? Binden wir den Sack zu. Ich habe vorhin gelesen aus 5. Mose 7, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Ein Vers vorne dran, 5. Mose 7, Vers 6 heißt es, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern. Ein heiliges Volk. Warum ein heiliges Volk? Weil nur heilige Menschen zu Gott passen. Viele von euch kennen den Petrus, Lukas 5. Als dieser Fischzug ist und der Petrus, also die Heiligkeit Jesu erkennt, nichts tun kann, als zu sagen, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Wer nicht von Gott geheiligt ist, der passt nicht zu Gott. Erwählung ist zu einem bestimmten Zweck. Gottes Eigentum muss heilig sein, sonst passt das nicht. Bundesschluss am Sinai. Gott schließt einen Bund mit dem Volk. 2. Mose 19. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk aussieht? Das ist das Ziel, warum Gott erwählt. Königreich von Priestern, ein Priester bringt Menschen in die Gegenwart Gottes. Ganz wunderbare Aufgabe. Und das ist eine Aufgabe für ein ganzes Volk. Ein heiliges Volk. Ein Volk, das zu Gott passt. Warum walze ich das so aus? 2. Mose 19 steht sehr weit vorne in der Bibel. Jetzt gehe ich fast ganz ans Ende der Bibel, in den 1. Petrusbrief, ins 2. Kapitel, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, wird hier der Gemeinde, wird uns gesagt. Ihr seid erwählt von Gott. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk des Eigentums. Dafür sind wir erwählt. Wir sind königliche Priester. Wir sind heilig, weil Jesus uns dazu gemacht hat und immer wieder dazu macht. Und wozu dient das Ganze? Dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Dieses Kapitel 1. Petrus 2, das ist so groß, aber dazu sind wir da. Dazu sind wir da. Schluss, die nächste Folie bitte. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Steht man groß davor, wenn Jesus nicht dahinter stehen würde? Ich bin so froh über ihn, der seinen Himmel verlassen hat, um genau das durchzuführen. Erst die Grundlage zu legen und heute in uns zu wirken. Sonst wäre das nicht Überforderung, sondern einfach unfair. Und so ist das Wirklichkeit. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich stehe staunend vor dir, denn das ist dein Plan, das hast du mit uns vor. Du hast uns erwählt als Gemeinde, damit wir heilig seien. Ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns veränderst, dass du uns umgestaltest in dein Bild, so wie du es zugesagt hast. Du hast gesagt, dass du damit auch zum Ziel kommst, Herr. Und ich bitte dich für jeden, der heute Morgen hier ist, hilf uns, dass wir wirklich dir, dem heiligen Gott, begegnen und das aushalten und uns von dir verändern lassen und dem nicht ausweichen. Ich bin einfach gespannt, was du mit jedem Einzelnen vorhast. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich durch verändertes Leben zum Licht der Welt, zum Licht für Bonn werden. Dass Menschen erkennen, wie wunderbar du bist, weil du in uns lebst, Herr. Danke, dass du voll Liebe bist. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du uns erwählt hast. Danke, dass du ein Ziel für das Leben eines jeden von uns hast. Du bist wunderbar, Herr. Amen. Amen.